Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Brigitte Ferle, politische Beobachterin der Berliner Republik, frühere Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und auch vor allem der Berliner Zeitung. Frau Ferle, schönen guten Tag.
Hallo, freue mich.
Heute ist Mittwoch, politischer Aschermittwoch. Das ist für mich einer der seltsamsten Routinetermine dieser Republik, auf den alle routinemäßig schauen. Und ich frage mich eigentlich, warum. Das ist doch meistens erstens weder geistreich noch rhetorisch brillant, was die Redner da abliefern, sondern ja meistens eher sowas wie Generalsekretärslyrik. Ja. Widerspruch, Frau Ferle?
Nein, das stimmt. Jetzt müsste man natürlich fragen, wer schaut eigentlich genau dahin? Also sind es in erster Linie die Medien, die da drauf schauen, und interessieren sich die Bürger draußen im Lande dafür wirklich auch? Also ich tendiere ja zum Ersteren, und dann schauen die politischen Berichterstatter deswegen auch drauf, weil man erhofft sich Nuancen in den Zitaten, man erhofft sich neue Töne zu einzelnen Themen, und ich glaube, deswegen ist das so ein Pflichttermin geworden.
Gut, also wir machen es trotzdem, weil sonst hätten, wenn Sie jetzt sagen, nee, dann lassen wir es auch, dann können wir uns ja auch gleich zwei, drei neue Themen
interessant
überlegen.
Interessant ist
gut.
Es trotzdem.
Gut, dann prüfen wir das gleich ausführlicher in dieser Radiostunde oder in 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie uns zuhören. Der politische Aschermittwoch, ein Thema. Andere Fragen heute: Gehört der Wolf abgeschossen? Jetzt wollte ich gerade sagen, gehört Viktor Orban noch zum Kreis der Christdemokraten? Das stellen wir zurück, diese Frage stellt sich die ganze Zeit. Aber wir stellen die Frage stattdessen: Darf man heute eigentlich noch Jammer-Ossi sagen? Sollte man das vielleicht besser lassen? Und eine weitere Frage: Brauchen wir eine Obergrenze im Tourismus? Antworten hören Sie von Brigitte Ferle. Mein Name ist Corbinian Frenzel. Schönen guten Tag. Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit der Journalistin Brigitte Ferle. Heute ist Mittwoch, politischer Aschermittwoch, und früher war natürlich mehr Lametta. Franz Josef Strauß, in den 70er Jahren über Willy Brandt und seine Kunstpausen, wenn er sprach.
Er meint, dass in ihm sich faustische Naturereignisse abspielen. Und der ganze Chor der Hofschranzen und Bewunderer um ihn herum hat er dann immer zur rechten Zeit die Hand an den Mund gelegt. Psst, der Kanzler denkt.
Also Franz Josef Strauß 1974. Wollen wir mal den heutigen Redner hören, den Hauptredner der CSU, Markus Söder. Es ist sein erster politischer Aschermittwoch als CSU-Chef. Und der klang dann unter anderem so heute in Passau vor etwa einer Stunde.
Alle, die immer so lästern darüber, über die CSU, über die Erfinder des Aschermittwoch, das sind genau die gleichen, die sich peinlich auf den Weg machen, einmal im Jahr nach Bayern kommen und dort in hilfloser Form vor 200 oder 300 Leuten versuchen, gute Reden zu halten, Inhalte mit Witz zu verbinden. Wenn es einer kann, kann es nur die CSU, liebe Freunde. Die anderen sind Epigonen und können das nicht.
Also Markus Söder vor etwa einer Stunde. Jetzt hatte ich eigentlich erwartet, dass ich sagen kann, na, sieht man mal Franz Josef Strauß so gut gebrüllt und heute ist da nicht mehr so viel drin. Aber jetzt habe ich gerade den Söder gehört und dachte, oh, rhetorisch gar nicht so schlecht.
Naja, aber da ist doch wirklich eine große Differenz zwischen der rhetorischen Intelligenz von Franz Josef Strauß und der von Söder. Nun kennen wir nicht die ganze Rede, kann ja sein, dass da noch sehr viel mehr gekommen ist. Aber also der Witz und die Pointen und der Stachel, der da gelöckt wurde, der scheint mir doch in den 70er, vielleicht noch bis in die 80er Jahre rein anders und irgendwie pfiffiger gewesen zu sein. Mhm. Und nur um das gleich mal zu korrigieren, die CSU hat den politischen Aschermittwoch überhaupt nicht erfunden. Das ist eine Erfindung der bayerischen Bauern und die ist 100 Jahre alt und die CSU hat sich irgendwann mal draufgesetzt.
Die ist draufgesprungen, also, ne?
Genau. Komplett für sich zu okkupieren, ist auch nicht ganz
richtig. Obwohl, daran ist die CSU ja wahrscheinlich neben dem politischen Aschermittwoch wirklich gut, sich auf Dinge raufzusetzen, die vielleicht ursprünglich mal gar nicht so ihrs waren. Sie haben gerade ja schon frühere Jahrzehnte genannt. Jetzt war das fast schon so eine Übung in der Beobachtung, dass man Franz Josef Strauß eingespielt hat und gesagt hat, so war das früher, das war die Rhetorik, das war der große politische Aschermittwoch. Und dann hatten wir Beobachter alle so ein bisschen die Ermüdung, die mangelnde Rhetorik, dass man sich gefragt hat, wozu machen die das eigentlich? Und wenn ich jetzt das Rad mal weiterdrehe, wir haben ja in den letzten Monaten oder eigentlich auch so ein, zwei Jahren ja doch wieder durchaus eine Verschärfung der politischen Rhetorik erlebt.
Ja.
Wo ich dann fast schon den Eindruck hatte, vielleicht haben wir uns auch selbst erschrocken, dass wir uns wieder mehr Streit gewünscht haben, als wir ihn dann gesehen haben.
Also Natürlich ist es richtig. Wir hatten im letzten Jahr und im vorletzten Jahr, aber insbesondere ja zwischen CDU und CSU, diesen heftigen Streit in der Flüchtlingspolitik, wo zum Teil auch extrem unsachliche Vorwürfe hin und her gegangen sind, wo alle gemerkt haben, oh weia, das nützt uns am Ende gar nichts. Dass wir mehr Auseinandersetzung haben sollten in der Sache. Ich glaube, da sind sich inzwischen viele einig, wir haben ja in der öffentlichen politischen Diskussion oder insgesamt in der öffentlichen Diskussion eine seltsame Diskrepanz. Also wir fordern von der Politik im öffentlichen Raum Mäßigung, Zurückhaltung, keine unsachlichen Beschimpfungen, keine unnötigen Zuspitzungen. Im Raum der sozialen Medien aber, wo die Anonymität ja vorherrscht oder jedenfalls von vielen, da können wir genau das Gegenteil beobachten. Das ist so ein ganz komisches Gap. Und daraus entsteht, glaube ich, so eine Verwirrung und so eine nicht klare Haltung. Wollen wir jetzt eigentlich Streit oder wollen wir eigentlich keinen Streit? Und wenn ja, wie weit darf er gehen? Wir haben das ja gesehen an der Debatte um Annegret Kramp-Karrenbauer, seltsamen Scherz.
Genau, dieses vor ganz allen Dingen, frische Beispiel jetzt zu Beginn des Faschings.
Genau, ihre wo sie Rede. Also auf Kosten von Transgender-Menschen über Unisex-Toiletten einen bemühten Witz machte, der in erster Linie niveaulos war, finde ich. Aber es gab eine große Aufregung darüber. Das hätte vielleicht vor 20 Jahren niemanden aufgeregt. Mhm. Und das ist, glaube ich, da ist dieser Witz ist in dieses Gap gefallen.
Wir sind gerade vorhin beim Blick ins Archiv nochmal auf einen Ton gestoßen von Franz Josef Strauß Anfang der 60er Jahre, als er mit Blick auch, eben Willy Brandt war offenbar ein beliebtes Hassbild für ihn, gesagt hat, mit Blick auf die 12 Jahre, die Willy Brandt im Exil war, wir wissen nicht, wo sie diese 12 Jahre waren, aber wir wissen, wo wir waren, nämlich hier in der Verteidigung unseres Vaterlandes. Wenn man sich das heute überlegt, das ist ja eigentlich unglaublich. Also wenn das heute auch nur ansatzweise jemand formulieren würde in diese Richtung, dann hätten wir, also ein Shitstorm wäre wahrscheinlich viel zu klein als Wort. AKK haben Sie angesprochen, Annegret Kramp-Karrenbauer, die wird ja heute Abend auch sprechen. Mhm. Allerdings in Mecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern. In der Heimat der Kanzlerin. Mhm. 18 Uhr. Wir wissen also noch nicht, was sie sagt. Was wäre denn jetzt Ihre Empfehlung? Gerade vor dem Hintergrund dieses jüngsten Beispiels, tonmäßigen oder vielleicht doch noch ein bisschen mehr in diese Schenkelklopfer-Richtung gehen für die eigenen Anhänger?
Also da kommen ja zwei Sachen zusammen. Zum einen ist es in der Wahrnehmung seltsam, wenn Frauen sowas sagen. Das kennen wir nicht so. Das finde ich eigentlich schade, weil Frauen dürfen natürlich genauso deftig sprechen wie Männer. Das Problem bei Annegret Kramp-Karrenbauer war meiner Ansicht nach, dass der Gag erstens überhaupt nicht gestimmt hat. Also der Plot dieses Witzes war einfach falsch, weil Unisex-Toiletten haben mit Transgender-Problemen überhaupt gar nichts zu tun. Und das verzeiht man dann natürlich auch nicht. Also wenn ich in meiner Intelligenz als zuhörende Bürgerin nicht ernst genommen werde, dann verzeihe ich auch keinen Ausrutscher. Und deswegen finde ich es an und für sich, fände ich das kein Problem, so eine Deftigkeit, aber sie muss halt sitzen und sie muss stimmen.
Hm. Brigitte Ferle sagt das. Ganz wollen wir den Gedanken des Aschermittwochs noch nicht liegen lassen, denn heute beginnt ja das Fasten, das Verzichten. Und da hätten wir eine kleine Idee für die deutsche Politik. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast Brigitte Ferle, regelmäßiger Gast im ARD-Presseclub, politische Beobachterin, ehemals Chefredakteurin von Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung. Frau Ferle, regelmäßige Kirchgängerin?
Nein, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich bin getauft. Meine Eltern haben das mehr aus Tradition gemacht. Aber ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil mir einfach vieles an der Kirchenpolitik nicht passt und ich glaube auch nicht.
Klingt auch ein bisschen fremd, meine Frage, oder heutzutage?
Nee, also gar nicht. Also ich habe eher das Gefühl, es gibt so eine Renaissance wieder des Gläubigen, weil die Menschen Orientierung suchen. Ich suche die eher in der Aufklärung und in den humanistischen Ideen.
Okay. Ich habe das gefragt vor dem Hintergrund, dass der Aschermittwoch natürlich in erster Linie kein politischer Aschermittwoch ist, sondern ein religiöses Datum im Christentum. Der Punkt, an dem Menschen anfangen zu fasten, zu verzichten. Ab Aschermittwoch, das ist die Tradition, möglicherweise bei vielen Menschen heute nicht mehr unbedingt aus nur christlichen Motiven, vielleicht auch gesundheitlich, esoterisch, was auch immer. Aber deshalb haben wir uns zum politischen Aschermittwoch Folgendes gedacht, Brigitte Ferle, kleines Gedankenspiel. Mhm. Worauf sollte denn die Politik verzichten? Wo wollen wir anfangen? Vielleicht bei der SPD. Worauf sollte die SPD verzichten?
Also der SPD würde ich wünschen, dass sie verzichtet auf populistische, also ich würde es so nennen, populistische Politikprogramme, von denen sie am Ende des Tages nicht weiß, wie sie sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren nachhaltig umsetzen soll. Also ich rede
sie
zum Beispiel
an die Solidarrente?
Genau, ich rede von der Respektrente.
Respektrente, ja.
Man kommt schöne Worte, ja. Man kommt ganz durcheinander. Die Respektrente, die ich im Prinzip finde ich eine Grundrente richtig. Also Menschen, die lange arbeiten und immer wenig verdient haben, sollen auch ein Auskommen haben. Ich kann aber überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Frage der Bedürftigkeitsprüfung ein derartiges hartnäckigen Widerstand bei der SPD hervorruft. Weil ich glaube, das kann einfach niemand nachvollziehen. Mhm. Warum soll aus Steuergeldern jemand unterstützt werden, der das Geld nicht braucht? Ja. Die Steuergelder zahlen ja im Prinzip, das zahlt die Putzfrau, der Verkäufer, jeder dann. Und das will mir persönlich nicht einleuchten.
Das muss man schon legitimieren in irgendeiner Weise. Das kann ich nachvollziehen. Gut, das ist ein Punkt. Man könnte das ja lang erweitern, diese Liste. Die SPD kam ja mit einem Vorschlag nach dem anderen. Sei es nur so was Kleines wie Rechte auf Homeoffice, andere sozialpolitische Sachen, diese Wende bei Hartz IV. Jetzt fordern Sie aber, Frau Ferle, einen Verzicht auf etwas, das ja ganz viele auch politische Kommentatoren eingefordert haben, dass man nämlich sagt, liebe SPD, wofür steht ihr denn? Was wollt ihr denn politisch? Man könnte sagen, genau das ist jetzt die Antwort.
Ich finde auch nicht alles falsch. Also wie gesagt, eine Grundrente, die denjenigen hilft, die immer sehr wenig verdient haben, ja. Aber die Differenzierung muss einfach sein. Und da habe ich doch das Gefühl, die SPD sitzt im Moment dieser Versuchung auf, aus solchen populären wahrscheinlich, ich würde sagen populistischen Forderungen, ihre schlechten Umfragewerte wieder in die Höhe zu bringen. Weil wir wissen doch alle, dass es hat keinen Sinn zu sagen, man muss zurück in Zeiten, wo Politik konträr gemacht wurde, wo die Konzepte scharf gegeneinander standen. Die Welt hat sich einfach verändert und ich glaube auch nicht, dass das bei den Menschen heute noch so gut ankommen würde.
Okay, machen wir mal weiter. Die Verzichtsliste, schauen auf die Union, vielleicht vor allem auf die CDU, bei der mir dieser Gedanke schwerfällt, weil ich den Eindruck habe, deren Politik besteht eigentlich ja seit Jahren darauf, auf jede eigene Initiative zu verzichten.
Es ist auch so. Also bei der Union würde man sich eher wünschen, dass sie verzichtet auf den Verzicht. Also zum Beispiel auf die Frage, antwortet man auf Macron in einer zugewandten Weise und nicht nur formal und höflich, aus Höflichkeit. Mhm. Also fände ich es notwendig und wäre es richtig und sinnvoll, wenn die Union mehr tun würde, sich also Verzicht auf die Zurückhaltung.
Dann die große Frage mit Blick auf diese GroKo. Sollten Union und SPD vielleicht am besten auf diese Zusammenarbeit verzichten, also den Weg freimachen für was Neues?
Bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass das gut wäre. Es gibt einen Regierungsauftrag und es ist überhaupt nicht zu erkennen, außer aus parteipolitischen Erwägungen, dass diese Regierung nicht arbeiten könnte. Im Gegenteil, die Regierung arbeitet eigentlich hervorragend. Die arbeitet alles Mögliche ab, was im Koalitionsvertrag steht. Daneben profilieren sich die Parteien, das ist vollkommen in Ordnung. Aber daraus einen Verzicht auf die Regierung abzuleiten, das hielte ich für falsch. Also sie sind ja den Bürgern verpflichtet und nicht ihren Parteimitgliedern. Und aus den Gründen weil die Parteien unzufrieden sind, eine Regierung aufzukündigen, das ist, glaube ich, nicht der Wählerwille.
Haben Sie noch was anderes auf der Liste? Irgendjemanden, bei dem Sie sagen, bitte darauf verzichten?
Also von den Grünen würde ich mir wünschen, dass sie auf Überheblichkeit und Arroganz verzichten, weil also diese Haltung, mit der sie im Moment den Bürgern gegenübertreten, mit der Aussage, wir können alles besser, ist vielleicht zulässig im Wahlkampf, aber finde ich im Moment unangemessen. Und die Grünen haben in letzter Zeit nirgendwo im Feuer gestanden. Und ich glaube, wenn man derzeit in der Regierungsverantwortung ist und auch die ganzen internationalen Krisen zu bewältigen hat, da braucht man ein bisschen Mäßigung und Zurückhaltung. Und das glaube ich, die Grünen würden sehr schnell runterkommen von ihrem hohen Ross, wenn sie in dieser Situation wären. Und das sollten sie vielleicht sich heute schon mal vorstellen.
Mhm. Jetzt könnte man sagen, die Grünen regieren aber das halbe oder mehr als das halbe Land über zig Landesregierungen. Mhm. Also es gibt wahrscheinlich keine Partei, die mehr Regierungsverantwortung trägt.
In den Ländern, aber das ist schon ein Unterschied, ob man ein Land regiert. Da geht es um viele sehr, sehr pragmatische Dinge und die vielen grundsätzlichen Fragen, vor allen Dingen auch die internationalen Fragen, die werden natürlich alle in Berlin und von der Bundesregierung gestaltet und betrieben. Auch die Finanzpolitik wird im Bund gemacht und das sind alles Punkte, wo ich glaube, da machen sich die Grünen es einfach zu leicht.
Was man ihnen allerdings anrechnen muss, ich glaube, das ist wahrscheinlich die Partei, die am ehesten wirklich innerlich den Wunsch hat zu regieren, anders als beispielsweise
Stimmt.
die SPD.
Mhm. Ja,
also,
ist richtig.
Vielleicht ja. könnte man verschiedene Wünsche irgendwann zusammenkriegen, aber sie sagen im Moment nicht. Also diese GroKo soll nicht aufeinander verzichten. Die Grünen ein bisschen auf Überheblichkeit und dann schauen wir mal 2021,
so also ich hätte mir sehr einen Regierungswechsel gewünscht jetzt bei der letzten Regierung. Das soll jetzt kein grundsätzliches Plädoyer für die große Koalition sein. Aber es gibt ja immer noch andere Erwägungen. Und ich glaube, die Bürger wollen, dass die Regierung regiert und sich nicht in parteipolitischen, strategischen und taktischen Erwägungen verzettelt. Und das Ich glaube, so aus demokratiehygienischen Gründen fände ich das gefährlich und nicht gut, diese große Koalition aufzukündigen. Mit welcher Begründung?
Brigitte Sferles Fastensprogramm für die Politik. Mal sehen, wie die Bilanz an Ostern ausfällt, dann hört es ja bekanntermaßen auf. Wenn sie gut ausfällt, dann gibt es vielleicht einen Wolfsbraten, um mal ganz dezent auf unser nächstes Thema hinzuweisen.
War ja.
gehören Wölfe in Deutschland auf die Abschussliste? Das ist unser Thema gleich. Der Wolf beschäftigt die deutsche Politik. Und wenn heute Kabinettssitzung wäre, könnten zwei Ministerinnen sich direkt am Tisch streiten. Heute fällt die Kabinettssitzung aus wegen des politischen Aschermittwochs. Deswegen kommt die Kritik der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, an ihrer Umweltministerkollegin Svenja Schulze, SPD, per Zeitungsinterview. Schulzes gerade erst erteiltes Ja zur Möglichkeit, Wölfe in Deutschland auch abzuschießen, sei unzureichend, sagt die CDU-Frau. An meiner Seite ist Brigitte Ferle, Journalistin mit Wohnsitz in Berlin, aber ich bin richtig informiert, auch im ländlichen Wendland.
Richtig.
Ja. Gibt es da Wölfe?
Da gibt es inzwischen auch Wölfe. Also in Niedersachsen sind die jetzt eingewandert. Da gab es auch kürzlich diesen sogenannten Problemwolf Kurti, der dann auch abgeschossen
wurde.
Stimmt,
ja.
Also das Thema ist mir vertraut.
Es ist aber doch interessant. Also es ist Ihnen vertraut, dann ist es vielleicht für Sie kein ganz so großes Fragezeichen wie für mich. Ich wundere mich, welche Prominenz der Wolf in der deutschen Politik hat.
Naja, ich glaube, im Moment ist das eine wahltaktische Frage, dass der Wolf diese Prominenz hat. Also speziell, es stehen ja Landtagswahlen im Osten Deutschlands bevor, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und dort ist die sogenannte Wolfsthematik ja wirklich virulent, weil die Wölfe wandern, wie wir wissen, von Osten her ein, kommen also zuerst in die östlichen Bundesländer. Und die Bauern dort, auch die Jäger, aber vor allen Dingen die Schafsbauern und Hirten, beschweren sich eben massiv, weil natürlich der Wolf ist ein Raubtier. Und er tötet Tiere, um zu überleben und zu fressen. Das ist die Natur.
Und es werden mehr. Ich habe gerade noch mal bei der Recherche gesehen, viermal so viele Wölfe. Entschuldigung. Jetzt habe ich es größer gemacht. Der Wolfsbestand hat sich verdoppelt in letzter Zeit. Gut, dann ist natürlich politisch in der Tat naheliegend die Lösung, dass man sagt, wenn es zu viele gibt, wenn sie also auch nicht mehr gefährdet sind, in dem Sinne, dass man sich Sorgen machen muss um Wölfe insgesamt in Deutschland, dann kann man sie auch abschießen.
Naja, ob sie nicht gefährdet sind, das ist ja, über die Frage müsste man dann nochmal diskutieren. Die Population erholt sich sehr, sehr gut. Also es werden jährlich Wolfsjunge in großer Zahl geboren und die Zahl steigt. Das ist richtig. Aber ich frage jetzt, warum ist eigentlich der Wolf das Problem? Wir haben als Menschen einfach verlernt, mit dem Wolf zu leben. Wir haben in den letzten 150 Jahren, in denen der Wolf ausgerottet ist, also noch nicht ganz, aber fast, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir sozusagen die Einzigen am Ende der Nahrungskette sind und dass wir die Natur in jedem Fall beherrschen. Und man könnte ja auch mal andersrum denken und sich fragen, wie können wir es eigentlich lernen, mit dem Wolf wieder zu leben? Der Wolf tut uns Menschen ja nichts. Der ist ein sehr, sehr scheues Raubtier. Er tötet eben Tiere. Also müssen wir auf die Tiere besser aufpassen. Es gibt die Möglichkeit, Zäune um die Herden zu machen. Es gibt die, wie ich finde, sehr interessante und wunderbare Lösung, wieder Hunde anzuschaffen, die Herden beschützen können. Es gibt ganz tolle Hunderassen. Esel sind zum Beispiel auch Tiere, die gut auf Schafe aufpassen und so Warntiere sind. Also ich wünschte mir da einfach mal ein bisschen mehr offenes Denken und die Bereitschaft, sich zu fragen, warum macht uns der Wolf eigentlich so viel Angst? Warum haben wir keine Ideen, wie wir mit dem Wolf auch leben können?
Naja, weil er wahrscheinlich auch am Ende des Tages irgendwas essen muss. Also wenn wir die Schafsherden entsprechend gut schützen, wie Sie das gerade vorgeschlagen haben, irgendwas wird der Wolf essen müssen.
Der Wald ist voller Wildschweine, Rehe und anderer Tiere. Da findet der Wolf sehr, sehr viel. Der frisst ja die Schafe dann, wenn sie für ihn eine leichte Beute sind. Also die meisten Schafsverluste, sage ich jetzt mal, treten ja da auf, wo der Wolf neu ist und wo sich die Bauern noch nicht schützen gelernt haben oder sich einfach noch keine Gedanken darüber gemacht haben. Dort, wo sich die Bauern darauf einstellen, passiert das ja in viel geringerem Maße. Mhm. Und ich habe vorhin schon mal den Problemwolf Kurti angesprochen. Auch da ist ja die Frage, ist der Wolf eigentlich das Problem oder ist der Mensch das Problem? Es gibt offensichtlich Menschen, die Wölfe füttern, habe ich gelernt, also durch Lektüre. Und deswegen hat die Umweltministerin ja auch so ein Fütterungsverbot gefordert, was an und für sich unsinnig ist, weil es ist sowieso verboten, Wildtiere zu füttern. Aber wenn natürlich der Mensch sich nicht artgerecht verhält, kann man auch vom Wolf nicht verlangen, dass er sich artgerecht verhält.
Würden Sie sagen, dass da auch etwas mitschwingt bei dem Thema, eine Art Stellvertreterdebatte? Wie sehr kümmert sich die Politik um Regionen, denen es so wenig Menschen gibt, dass die Wölfe sich dort wohlfühlen?
Also, dass das Thema jetzt hochkommt, ich hatte es am Anfang schon mal angedeutet, hat natürlich was mit den Wahlkämpfen zu tun und der Tatsache, dass es in den östlichen Bundesländern ein großes, großes Thema ist, die Wölfe. Und gut, ist natürlich schön, wenn man als Politiker in den Wahlkampf ziehen kann und sagen kann, für dieses Problem haben wir jetzt eine Lösung gefunden, wir schießen die Wölfe ab.
Die Einschätzung von... Ja, bitte.
Nein. Und natürlich schwingen auch so ganz alte Mythen mit eine Rolle. Also der böse Wolf, vor dem man sich fürchten muss. Und es gibt eine große, große Unkenntnis über das Tier.
Die Einschätzung von Brigitte Ferle im Deutschlandfunk Kultur. Vereintes Land, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall, das ist der Titel einer Studie des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung in Halle, die Anfang der Woche rauskam und die auch heute noch für Diskussionen sorgt in vielerlei Hinsicht. Kernthese der Wirtschaftsforscher: Ostdeutschland hinkt immer noch hinterher, wirtschaftlich durchschnittlich 20% unter Westniveau. Was tun, damit sich das ändert? Der Sachsen-Anhalt-Korrespondent von Deutschlandfunk Kultur, Christoph Richter, hat eine Empfehlung an die Ostdeutschen abgegeben in einem Kommentar. Nicht jammern, nicht nur Ostquoten fordern, nicht nur lamoyante Papiere schreiben, sondern Selbstbewusstsein, breitbeinig auftreten. Er warnt, und da wird ein Wort verwendet, das für Diskussionen gesorgt hat, er warnt vor dem Stempel Jammer-Ossi und hat damit vor allem den Ärger der ostdeutschen Autorin Jana Hensel auf sich gezogen. Das wird bei uns auf Twitter, auf den Kanälen von Deutschlandfunk Kultur, auf Twitter und Facebook kräftig diskutiert. Das will ich auch mit Ihnen tun, Brigitte Ferle, die Sie selbst in Stuttgart geboren sind, aber direkt nach der Wende zur Berliner Zeitung kam.
Richtig, ja.
Der, ich weiß nicht, muss man das heute erklären? Wahrscheinlich schon. Also der wichtigen Ostberliner Tageszeitung, mit aber auch Strahlkampf ins ganze Land hinein. Da waren Sie dann schließlich auch Chefredakteurin. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Begriff Jammer-Ossi. Ist das ein No-Go, dieser Begriff?
Jammer-Ossi ist ja immer als Wortpaar mit Besser-Wessi verwendet worden. Und dafür hat es, also das, es hat eine historische Situation gegeben, wo das sehr gut diesen Widerspruch oder diese Gegensätze erklärt hat. Aber das ist heute einfach, die Zeiten sind vorbei. Also ich frage mich auch, wer ist denn heute noch der Jammer-Ossi? Ich sehe das überhaupt nicht. Also wenn man negative Entwicklungen im Osten beschreibt, wenn man die Wirtschaftsentwicklung beschreibt, wenn man die Probleme der ländlichen Räume, die noch mal verschärft sind zu denen in Westdeutschland, wenn man das alles beschreibt, ist man ja kein Jammer-Ossi, sondern man benennt erstmal Fakten und Tatsachen. Die Frage ist dann, wenn es dann um die Frage geht, was tun, da würde ich sagen, klar, natürlich hat es keinen Sinn, das zu beklagen und nicht tatkräftig die Dinge in die Hand zu nehmen. Das sehe ich aber in Ostdeutschland inzwischen. dass das passiert, dass die Dinge auch tatkräftig in die Hand genommen werden. Und ich sehe sehr selbstbewusste Ministerpräsidenten wie Kretschmer in Sachsen oder Bodo Ramelow in Thüringen und so weiter.
Der ein Wessi ist.
Der ein Wessi ist, aber der sein Land mit großem Selbstbewusstsein vertritt. Mhm. So, und dass Ostdeutsche dann trotzdem immer sozusagen im Nachteil sind, hat ja auch was mit ihrer zahlenmäßigen Stärke zu tun. Also welche Rolle spielen Ostdeutsche in den Bundesparteitagen aller Parteien? Also überall sind die Ostdeutschen zahlenmäßig in der Minderheit.
Selbst in Ostdeutschland, in den Landesregierungen ganz häufig.
Auch das.
Ja, westdeutsche Eliten, die da ganz stark nach der Wende Platz genommen haben und diese Plätze auch relativ lange behalten und behalten haben.
Auch das
ist vielleicht Teil dessen, was da als das Jammern, ich will mir den Begriff gar nicht so sehr zu eigen machen, aber um das vielleicht zu erklären, was als Jammern betrachtet wird, also diese Feststellung, wir werden da irgendwie fremdbestimmt. Wir wurden das von Anfang an. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich idealerweise sagen, fast 30 Jahre nach dem Mauerfall ist das so eine Debatte, die abebbt, die kleiner wird. Aber wir haben ja gerade gemerkt, auch nach den Vorfällen um Chemnitz und dergleichen, dass diese Debatte ja eigentlich fast schon stärker ist, als sie vielleicht vor 10, 15 Jahren war.
Die hat sich auf eine seltsame Weise zementiert und tradiert. Und das muss einem auch wirklich Sorgen machen. Also, ich weiß nicht, vielleicht dauert es einfach wahnsinnig lange, bis eine Situation, wie sie ja letztendlich schockartig über den Osten Deutschlands gekommen ist, 1990 mit der Einheit, bis die verdaut ist. Und wahrscheinlich tritt die auch so in Wellen auf. Und sie hat sich ja durch die Flüchtlingssituation jetzt auch noch mal so in diesem Maße zementiert. Aber ich kann es, also ich glaube, dass es komplett falsch ist, sozusagen diesen Vorwurf an die Ostdeutschen zu richten. Wenn überhaupt, dann muss man den Vorwurf an die Westdeutschen richten und fragen, wo nehmt ihr die Ostdeutschen eigentlich richtig ernst? Mhm. Und tretet ihr auch mal zurück, wenn es darum geht, einem Ostdeutschen irgendwo Platz zu machen. Aber ich tue mich jetzt auch schwer mit Quotenforderungen und so weiter.
Um das nochmal zu erwähnen, an dieser Stelle eine Forderung von Jana Hensel, die eben diese Formulierung auch so stark kritisiert hat, die gerade in der aktuellen Zeit auch nochmal fordert, wir brauchen eine Ostquote. Mhm. Nicht ihr Ding.
Also ich tue mich auch mit Frauenquoten schwer und mit allen Quoten, weil ich einfach glaube, es geht letztendlich geht es um ein Verständnis und um eine gesellschaftlich-gedankliche Entwicklung. Wenn jetzt aber Ostdeutsche sagen, sie wollen diese Quote unbedingt haben, weil sie das Gefühl haben, sie kommen anders nicht weiter, würde ich sagen, lasst es uns probieren. Also wenn es dann wirklich klappt und es gibt ja Beispiele, dass Quoten nützen, dann kann man das auch, probieren. Ich glaube nur, generell die Strukturschwäche, die der Osten hat, die ja Auslöser ist für viele beklagenswerten Entwicklungen, die kann man natürlich durch eine Quote überhaupt nicht ändern. Also die Tatsache, dass es keine großen Firmenansiedlungen da gibt, die Tatsache, dass die ländlichen Räume von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen ausgeschlossen werden oder nicht weiterentwickelt werden, dass die Ärzte abwandern und so weiter. Da müssen politische Entscheidungen getroffen werden. Das hat nichts mit Quoten zu tun.
Aber dann, um darauf zurückzukommen, möglicherweise doch mit Selbstbewusstsein. Ich finde eine Beobachtung ganz spannend. Ich weiß nicht, ob Sie das teilen, aber wenn ich schaue auf die ostdeutschen Eliten und gerade zum Beispiel auf die Bürgerrechtler, da habe ich dann häufig den Eindruck, da ist nicht so sehr der Stolz auf das Erreichte jetzt gerade zum großen 30-jährigen Jubiläum, Mauerfall, so stark im Zentrum, sondern eher so ein gewisses Bedauern, dass es einem dann so aus den Händen geglitten ist und dass man den Lauf der Dinge dann nicht mehr bestimmen konnte. Mhm. Was zu der absurden Situation führt, dass ich den Eindruck habe, dass möglicherweise in Passau bei der CSU oder bei anderen der Stolz auf diese friedliche Revolution größer ist als bei denen, die sie eigentlich errungen haben.
Mhm. Ich glaube, wenn Sie die Bürgerrechtler ansprechen, das ist nochmal ein Spezialfall, weil da beobachte ich auch oder habe es in den vielen Jahren jetzt beobachtet, da gibt es so eine Wehmut, dass die Geschichte 1990 sich so entwickelt hat und nicht anders. Also viele der Bürgerrechtler wollten ja nicht die Einheit, so wie wir sie jetzt bekommen haben, sondern die wollten einen eigenständigen DDR-Weg oder einen Zusammenschluss, wo man nochmal ganz neu die Grundlagen der Gesellschaft verhandelt. All das ist ja nicht gekommen. Ich sage jetzt im Nachhinein, schade, dass es nicht gekommen ist, weil dann stünden wir möglicherweise heute anders da und wären als Deutschland auch stärker, weil wir eine andere Selbstvergewisserung hätten. Aber auch das ist müßig, weil da kann man die Situation auch nicht zurückdrehen.
Hm. Brigitte Ferle, waren Sie jemals besser, Wessi, in der Redaktion der Berliner Zeitung?
Bestimmt. Also ich habe mich natürlich immer bemüht, es nicht zu sein, aber ich glaube, man kann gar nicht anders. Also wenn alle Regeln, die man selber gelernt hat, weiter gelten und die anderen alles neu lernen müssen, ist man, glaube ich, automatisch besser, Wessi.
Heute beginnt die weltgrößte Tourismusmesse, die ITB in Berlin. Das kann einen auf Ideen bringen, wohin man mal wieder verreisen könnte. Und wenn wir ein Reisemagazin wären, Brigitte Ferle, dann würde es jetzt einfach nur schön. Wir würden uns über mögliche Reiseziele austauschen, aber wir sind ja ein politisches Magazin hier im Deutschlandfunk Kultur und deshalb kommt, ja, was eigentlich, der Zeigefinger, der miese Peter, wenn ich frage, wie viele Reisen sind eigentlich drin, wenn wir verantwortlich sein wollen und welche Art von Reisen?
Also definitiv nicht die Reisen, die zurzeit in Massen gemacht werden. Also ich bin da total zwiegespalten und irgendwie innerlich auch echt zerrissen. Weil wenn man sich viele Gegenden der Welt anguckt, die sehr, sehr schön sind, wo es ganz viel zu sehen gibt, wo es total interessant ist, und man guckt sich dann die Reiserealität an, dann will man ja schon gar nicht mehr hinfahren oder hat schon ein schlechtes Gewissen, wenn man selber den Wunsch entwickelt, auch dahin zu fahren. Also ich würde mir deswegen schon wünschen, dass weniger gereist wird. Aber wem will man jetzt vorschreiben, dass er nicht reisen soll?
Und vor allem auch in einer Welt, in der wir ja eigentlich gerade beklagen, dass Mauern wieder aufgebaut werden. Ja. Also in dem, wo wir konstatieren müssen, dass eine gewisse Engstirnigkeit einzieht und Reisen ja natürlich auch immer mit Erweiterung des Horizonts verbunden ist. Wobei man natürlich bei Massentourismus auch fragen kann, ist das wirklich der Fall?
Ja, das muss man auch fragen, finde ich, weil es hat ja mit Reisen nichts zu tun, wenn ich mich in Berlin oder in Hamburg oder in Stuttgart in ein Flugzeug setze, auf Mallorca aussteige, ins Hotel gehe und dann 10 Tage am Strand Sangria trinke. Das ist ja kein Reisen. Das ist, in meinen Augen ist das noch nicht mal Urlaub, sondern das ist eine seltsame Art von Vergnügen, wo ich denke, das kann man auch zu Hause machen, wenn es darum geht und sich eine Höhensonne dann in Zweifel hinstellen. Aber auch da würde ich sagen, ich kann nicht anderen vorschreiben, wie sie sich vorstellen zu reisen. Ich finde es aber richtig, wenn sogenannte Urlaubs- oder Reiseorte sich sagen, oder für sich überlegen, wie viele Reisende können wir vertragen. Das finde ich eine absolut legitime Situation.
Es gibt jetzt erste Maßnahmen. Venedig nimmt Eintritt künftig. Also da muss man Eintritt zahlen, um in die Stadt reinzukommen. Dubrovnik führt eine, jetzt nehme ich ein ganz böses Wort aus früheren Diskussionen, eine Obergrenze ein. Ja. Nicht für Flüchtlinge, sondern für Touristen pro Tag. Das ist legitim aus Ihrer Sicht?
Absolut. Nicht nur legitim, ich finde das absolut notwendig. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass das an all den Orten, die im Moment aus welchen Gründen auch immer stark frequentiert werden, dass das da gemacht wird. Und zwar im Interesse der dort lebenden Menschen. Und auch im Interesse der dort lebenden Menschen müssen dann auch Reisende aus aller Welt verzichten können.
Brigitte Ferle, was ist Ihre nächste Reise?
Ich fahre nach Thessaloniki.
Alles klar. Wahrscheinlich mit dem Flugzeug, oder?
Ja, ist so.
Gut. Kleine Empfehlung an dieser Stelle an alle, jetzt nicht speziell an Brigitte Ferle, Atmosphäre, da kann man zumindest Offsetting betreiben, also einen Klimabeitrag zahlen. Brigitte Ferle ist bei mir, war bei mir, muss ich sagen. Hier geht es gleich weiter mit dem Länderreport. Da geht es nicht um Wölfe, aber auch um ostdeutsche Landstriche, die allerdings Probleme mit dem ÖPNV haben. Brigitte Ferle, vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Ich danke.
Mein Name ist Corvinian Frenzel. Tschüss.